Der große Preis von Kanada steht an diesem Wochenende an. Wir melden uns hier mit der Vorschau und ein paar Stimmen aus dem Fahrerlager. Aber erstmal begrüße ich unseren Experten Ralf Bach. Hi Ralf.
Hallo.
Ja Ralf, Kanada Grand Prix, wenn man sich so das Regenradar anschaut oder generell so die Klimadaten, in Kanada ist so das Rennen, wo es am häufigsten tatsächlich mit regnet. Jetzt ist das Rennen ja auch dieses Jahr noch mal ein bisschen früher. Können wir da einen regenreichen Sonntag erleben?
Völlig offen, aber die Wahrscheinlichkeit ist jetzt nicht gering. Und ich war ja dabei 2011 bei dem legendären Rennen, das ständig durch starke Regenschauer unterbrochen wurde, am Ende über 5 Stunden gedauert hat. Das ist auch Kanada. Ich habe da schon einige Regenfälle erlebt. Ist alles offen. Es kann aber auch andererseits sehr heiß werden. Also das ist so ein bisschen wie in der Eifel da.
Ja, genau, 2:11 hat Button und Vettel dann am Ende, ich glaube in der letzten Runde ist er dann vorbeigezogen, da hat Vettel dann einen Fehler gemacht, war spektakulär davor, hatte Button ja auch noch eine Kollision mit Hamilton, war glaube ich letzter zwischenzeitlich, aber mit ganz vielen Safety-Car-Phasen dann am Ende der Rennsieg, ja, es war nur eines von vielen spektakulären Rennen da. Wir haben jetzt wieder eine längere Pause gehabt, 3 Wochen. Die Formel 1 hat auch direkt nach Miami nochmal feinjustiert, was das Reglement angeht. Bezieht sich da aber auf 2027, 50 kW Elektro weniger und die werden praktisch auf den Verbrenner oben drauf geschraubt, dass sich das so ungefähr wieder anfühlt wie in der vergangenen Saison. Verstappen begrüßt diesen Schritt, freut sich darauf. Wie siehst du das? Alonso ist ja noch so ein bisschen kritischer. Formel 1 soll ein Jahrzehnt lang durch Hybrid echtes Racing verpasst haben. Wie stehst du jetzt auch zu diesen Änderungen?
Muss man schauen. Ich persönlich glaube 60-40, das Verhältnis ist noch ein bisschen wenig. Ich glaube 70-30 wäre besser. Aber es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Verstappen ist erstmal versöhnt. Aber er ist eh mit super guter lila Laune, Bärlaune nach Kanada gereist, nach seinem Auftritt am Nürburgring, was für ihn richtiges Racing war. Er war begeistert, trotz des Ausfalls kurz vor Schluss und das weiß ich alles und mit der guten Laune kann man jetzt auch mal Kompromisse eingehen. Ob das wirklich so gut ist oder ein richtiger Schritt in die Richtung, also der richtige Schritt ist es, aber ob der Schritt auch groß genug ist, das muss man sehen. Wie gesagt, ich glaube 70-30 wäre besser. Vor allen Dingen, weil wir ja heute auch mit dem Biosprit und so noch an ganz andere Möglichkeiten haben, auch an die Umwelt zu denken. Werden wir sehen. Also er war versöhnlich, aber ich denke, er hat so ein bisschen angedeutet, ja, er kann sich gut vorstellen, in der Formel 1 zu bleiben, ohne es jetzt richtig auszusprechen. Hat allerdings noch nicht gesagt, bei welchem Team, aber sein Gedanke ist natürlich auch bei dem Racing, das er an der Nordschleife erlebt hat. Auf jeden Fall ist er erstmal gesättigt, was seine Rennnatur betrifft. Und jetzt gucken wir mal, wie das erste Training für ihn verläuft in Kanada, ob er dann wieder in so ein Frustloch fällt.
Ja genau, er kommt eigentlich praktisch gerade aus den Flitterwochen. Bist du überrascht, dass er doch so happy ist? Ich meine, es war ja auch ein bitterer Ausfall dann am Ende, also die sind ans Ziel gekommen, aber die standen ja dann mehrere Stunden an der Box aufgrund der defekten Antriebswelle. Am Ende, ja, war der Sieg dann ja futsch, aber für ihn hat das Erlebnis anscheinend überwogen, ne?
Absolut. Er ging da auf, wir waren ja da und ich habe das so ein bisschen verfolgt, auch sein Vater und seine Mutter waren da und die haben einen Max Verstappen erlebt, der einen Sohn erlebt, der eine ganz andere Körpersprache hat, der genossen hat, was er gerade tut. Klar hätte er gern gewonnen, das ist so ein Wermutstropfen, aber dieses zeigen können auf der Nordschleife der schwierigsten Rennstrecke der Welt, dass man als Fahrer noch den Unterschied machen kann, nicht immer auf Batterien zu achten, ob die leer oder voll sind, maximal das Hemmnis sind, wie gehe ich mit den Reifen um oder wie ist diese Balance of Performance eingestuft. Aber das sind alles so Nickeligkeiten, die ihn gar nicht so gestört haben, sondern er konnte von Anfang an Vollgas geben und ich habe jetzt mit ein paar Beteiligten geredet, die auch der Meinung sind, dass er dafür gesorgt hat, dass auch die anderen Fahrer allein wegen Ego oder auch wegen dem, was Max so vorgegeben hat, auch viel mehr noch ans Limit gegangen sind als früher. Und das war ein richtiges Vollgasrennen von Anfang an. Wahnsinn. Also ich bin ein richtiger Fan davon geworden.
Ja, das habe ich dir auch angemerkt. Du bist ja auch einmal aufgestanden und einer der wenigen Male, wo du aufgestanden bist, weil du wirklich gespannt das Rennen verfolgt hast und gesagt hast, es ist viel besser als Formel 1.
Ja, war es auch. Tut mir leid, jetzt kann man Alonso zitieren und In der Formel 1 wird oft Energiemanagement immer noch betrieben. Die Natur der Fahrer sagt, boah, ich will hier Vollgas fahren, aber wenn ich das mache, dann geht mir der Saft aus am Ende der nächsten Gerade. Das ist halt nicht die DNA und am Nürburgring war das so. Und gerade das Nachtduell Maro Engel und Max Verstappen, da dachte ich, gut, dass ich nicht AMG-Verantwortlicher bin, weil da würde ich kurz zum Herzinfarkt stehen. Die haben es richtig gegeben.
Ja, gab ja sogar den leichten Kontakt da während der Überrundungen. Ja, also, ihr habt schon gesehen, wir hatten eine Menge Spaß in der Eifel. Dann zurück zur Formel 1, Ralf. Ja, Mercedes bringt das große Update-Paket jetzt. McLaren, Ferrari und Red Bull hatten ja ihre größeren Updates schon in Miami gebracht. Jetzt Mercedes, das so rund 3/10 bringen soll. Antonelli bekommt unter anderem auch noch einen Kupplungshebel, damit es beim Start auch besser klappt. Ist ja, glaube ich, sogar der mitschlechteste Starter der Saison. Denkst du, dass es eine überlegene Angelegenheit sein wird oder müssen die Updates erstmal fruchten?
Genau, das ist der Punkt. Wenn die Updates, ich sag mal, fruchten oder wenn die wirklich das Auto schneller machen, dann reden wir, glaube ich, in Kanada von 1/2. Und das würde wieder den Vorsprung, den Mercedes am Ende doch noch beim letzten Rennen in Miami, zumindest im Renntrim hatte, nochmal vergrößern. Wobei Kanada ist auch so eine ziemliche eigene Rennstrecke. Dann kommt Monaco. Barcelona werden wir ja die richtige Stärken der Autos richtig sehen. Aber wenn Mercedes diese 1/2 findet, auch in Kanada, dann sind sie natürlich wieder Top-Favorit.
Ja. Ja, in Kanada haben wir natürlich auch viel Top-Speed. Gut, wir haben auch viele harte Anbremspunkte, wo man auch die Batterie gut laden kann. Was erwartest du jetzt? Wir haben ja leider diese 50 kW Änderung Richtung Verbrenner. Also eigentlich sind es ja dann sozusagen gesamt gesehen 100, sogar 100. Aber was erwartest du in Kanada vom echten Racing?
Ja, könnte sein, dass das wieder ein bisschen Augenwischerei wird, weil auch Miami hat ja gezeigt, dass es ein bisschen besser war. Aber das kann an der Rennstrecke gelegen, aber es kann jetzt an Kanada wieder an der Rennstrecke liegen, dass das Racing besser wird. Das werden wir auch in Monaco und vor allen Dingen Barcelona sehen, ob das diese kleinen Feinjustierungen der FIA und der Formel 1 jetzt wirklich schon so viel gebracht haben. Ansonsten, ja, hat sich nichts geändert. Mercedes ist Favorit, wie wir gesagt haben. McLaren, mal gucken. War so ein bisschen eine Wundertüte in Miami, manchmal ganz vorne und dann doch wieder nicht ganz so gut. Bei denen scheint es schon auf die Kleinigkeiten anzukommen, ob das Paket voll ausgenutzt werden kann. Und Ferrari war die große Enttäuschung in Miami, muss man sagen. Die müssen jetzt performen, denn das Riesen-Update-Paket, das sie da gebracht haben, das hat das Auto eher langsamer gemacht, wenn man den Abstand zu den anderen betrachtet. Also das war jetzt nicht gut. Und die sind jetzt wirklich gefordert.
Ja, da haben sie sich auch so ein bisschen gestritten, will ich nicht sagen, aber Hamilton hat gesagt, dass McLaren wohl auch selbst ein bisschen überrascht war, wie gut das eigene Update-Paket, also eben bei McLaren, funktioniert. Dann hat Stella gesagt, nö, das haben wir schon so erwartet. Also da wollte Hamilton so ein bisschen runterspielen, dass die eigenen Updates nicht fruchten. Gut, McLaren hat man ja auch in den letzten Saisons gesehen, da haben die Updates schon immer viel gebracht, die arbeiten ja eh ganz gut. Also die sind für dich dann auch eher die Nummer 2 jetzt am Wochenende, oder? Oder halt an Verstappen?
Na, bei Verstappen bin ich mir noch, bei Max bin ich mir noch unsicher. Red Bull hat ja es geschafft, wenn man es ganz positiv sieht, den Rückstand vor Miami, in Miami auf die Hälfte zu reduzieren. Das heißt von knapp einer Sekunde auf eine halbe Sekunde, aber das ist immer noch eine halbe Sekunde. Und die aufzuholen ist nochmal schwieriger als die halbe Sekunde davor. Weil dann geht's jetzt geht es ums Eingemachte und das werde ich sehen. Und wie gesagt, Kanada ist eigentlich eine Strecke, die Max immer ganz getaugt hat. Aber es gibt jetzt keine schnellen Kurven, wo, wenn der Red Bull wirklich aerodynamisch einen Riesenschritt gemacht hat, das auch zeigen kann. Das heißt, da muss die Mechanik stimmen, der mechanische Grip, der ist da ganz wichtig, der war Ferrari immer ganz gut. Also es könnte spannend werden, was Kanada betrifft.
Auch mit den harten Curbs da teilweise. In den Kurven dann auch natürlich die Verlagerung, schnelle Verlagerung bei der Wall of Champions, auch eine der spektakulärsten Kurvenpassagen, also Schikane praktisch ja in der Formel 1. Mal gucken, ob wir da jemanden drin sehen am Wochenende. Wir haben natürlich auch diese spannende Situation bei Mercedes. Antonelli, übrigens ja der erster Formel-1-Fahrer, der seine ersten drei Poles in Siege ummünzen konnte. Der hat auf jeden Fall Oberwasser. Jetzt haben wir natürlich dieses Mercedes-Update, was so ein bisschen die Balance auch verändern kann, sagt Antonelli unter anderem auch selbst. Kann da Russell vielleicht auch jetzt so mit dem Wissen, er hat das letztes Jahr gewonnen in Kanada, das Ding, den Spieß umdrehen?
Er muss. Er kann es ganz bestimmt, aber er muss es vor allen Dingen. Wenn Antonelli nochmal gewinnt mit den Updates, die er in die oder die Richtung, was den Fahrstil betreffen können, der beiden ausschlagen können, dann hätte Antonelli 4 Rennen gewonnen. Und da muss man kein Zauberer sein oder kein Psychologieprofessor, um zu wissen, dass dann im Team, bewusst oder unbewusst, Antonelli ganz klar der Nummer 1 Fahrer ist. Weil wenn du 4 Rennen unter verschiedenen Umständen am Stück gewinnst, dann bist du die Nummer 1. Das war schon immer so und das weiß auch Russell. Er muss jetzt alles tun, Antonelli zu schlagen. Und genau das ist eine der spannendsten Fragen, die beantwortet werden müssen jetzt in Kanada.
Ja, er muss es. Aber klar, Antonelli wird auch immer stärker, ist ja immer noch ein junger Kerl in seinem zweiten Formel-1-Jahr. Da kommen ja sogar noch Leistungssprünge, erwarten ja auch viele. Jetzt hast du gesagt, was Russell machen muss, aber was sagst du als Experte? Wie ist da die Prognose? Wird da Russell zurückschlagen können oder wird Antonelli sogar eher noch sich noch weiter absetzen?
Ich sehe das so. Russell muss bei sich bleiben, ganz cool bleiben, muss alles Negative, was gegen ihn spricht, ausblenden. Zum Beispiel den Lauf, den Antonelli hat, dass Antonelli auch Totos Liebling ist irgendwo, weil er ihn ja geholt hat als Quoten Max Verstappen. Das heißt aber nicht, dass Russell da nicht willkommen ist im Team. Der ist ja auch ein Mercedes-Fahrer schon seit Jahren. Er muss halt seine Sachen, die er kann, cool bleiben, schnell sein, ohne Fehler zu machen, die Abstimmung hinkriegen, so gut es geht, die muss er zusammenkriegen. Und er muss ein bisschen hoffen, dass Antonelli ein bisschen aufgrund seiner Jugendforscht-Mentalität und den Lauf, den er jetzt hat, ein bisschen nicht überheblich, sondern übermütig wird. Aber ich denke, da ist er in guten Händen, sowohl bei Toto als auch bei Bradley Lord, der ja auch im Nürburgring war, also der Vize-Teamchef. Und die werden ihn schon an der langen Leine halten, denn bevor der zum Icarus wird und zu nah an die Sonne kommt, werden sie ihn dann lieber runterziehen. Also ich glaube, der ist in guten Händen und trotzdem, es liegt an Russell am Ende, meiner Meinung nach.
Okay. Ich hätte jetzt auch gedacht, dass du auch so ein bisschen sagst, Antonelli, der wird noch besser. Und wenn der noch besser wird, dann wird es Russell richtig schwer haben. Schreibt da gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Denkt ihr, Russell wird da zurückschlagen oder wird Antonelli die WM jetzt vielleicht sogar, ja, sogar ein bisschen dominieren mit seiner aktuellen Entwicklungsstufe? Apropos Teamduell, Ralf, bei Ferrari, ja, Leclerc war jetzt zuletzt wieder besser als Hamilton. Das hat sich jetzt wieder so ein bisschen in die Leclerc-Richtung entwickelt, so wie wir es auch aus dem Vorjahr kannten, auch wenn Hamilton jetzt aufgrund dessen, dass die Teams ein bisschen weiter auseinanderliegen, nichts nicht so drastisch abfällt von den Positionen. Aber wie siehst du da die Entwicklung? Und werden wir Hamilton auch das Jahr über 26 hinaus noch im Ferrari sitzen sehen? Er meint ja definitiv.
Das haben auch schon andere gesagt. Also ja, das kann gut sein, dass Ferrari den BMW noch nicht ins Auto setzt, der ja der logische Nachfolger ist bei Ferrari, den haben sie ja schon unter Vertrag, der ist quasi ja nur ausgeliehen bei Haas, wo er riesige Leistungen bringt. Es liegt ein bisschen jetzt auch daran, wie Hamilton sich weiterentwickelt. Und man muss wirklich sagen, entwickeln, wenn der Abstand zu Leclerc so bleibt, dann weiß ich nicht, was Ferrari entscheidet und BMW weiter so performt. Dann ist es eine Entscheidung, geben wir dem alten Rennpferd nochmal eine Chance oder nehmen wir den jungen Hengst jetzt doch, der jetzt soweit ist? Das wird nicht einfach. Leclerc ist für mich festgesetzt, wenn er nicht woanders hingehen will. Er ist sozusagen Mr. Ferrari geworden. Er kennt das Team, er kennt das Auto, er ist in der Blüte seines Könnens. Sauschnell sowieso. Im Rennen muss er mal vielleicht noch ein bisschen cleverer werden. Aber ansonsten einer der Besten da draußen. Und wie gesagt, was noch keiner so richtig auf dem Schirm hat, was ist, wenn Max Verstappen Red Bull verlassen will? Er kann es sehr wahrscheinlich sogar durch die interne Klausel im Vertrag, wenn er nicht, ich habe gehört, Zweiter ist in der Sommerpause, dann kann er den Vertrag auflösen und ist frei praktisch auf dem Arbeitsmarkt. Was ist, wenn Ferrari denkt, der ist 28, der ist vielleicht der beste Fahrer aller Zeiten, der hat Image ohne Ende, was er am Nürburgring jetzt wieder bewiesen hat, der würde eigentlich zu uns passen. Also das ist für mich auch noch nicht entschieden.
Dann hätten wir Verstappen und Leclerc ja in einem Team, das wäre natürlich mega. Da hat David Coulthard übrigens gesagt, oh, Verstappen-Ferrari würde gar nicht so gut matchen, eben aufgrund dessen, dass Ferrari ja so ein bisschen über allem steht, Verstappen aber auch so sein eigenes Ding macht, also mit Nordschleife und Co. Und bei Red Bull so ein bisschen das machen, also eigentlich alles machen kann, was er will. Und aufgrund dieser unterschiedlichen Mentalitäten meint er, das würde nicht so passen. Wie stehst du zu der Aussage?
Nee, David ist ein netter Kerl und er weiß auch genau, wo er seine Brötchen herbekommt. Und ich meine, er ist langjähriger Mercedes-Fahrer, hat da noch Verbindungen, ist bei Red Bull im Hintergrund zumindest lange Berater mit gewesen unter Christian Horner. Also das sind seine zwei Rennställe. Also mit Ferrari hat er nie was zu tun gehabt. Rein politisch würde ich sagen, darf man das nicht zu ernst nehmen.
Ja, gut, hast du das auch einmal den jeweiligen Hintergründen gut eingeordnet. Ja, Ralf, dann würde ich sagen, sprechen wir mal noch über Audi. Das ist ja wirklich bisher desaströs. Zuverlässigkeitsprobleme am Start, kommen sie schlecht weg. Nur bisher nur die 2 Punkte von Gabriel Bortoletto vom Saisonstart. Hülkenberg noch komplett punktlos. Er selbst sagt, vor allem an der Power Unit haben wir noch viel Potenzial. Er ist auch zuversichtlich, weil er halt eben sieht, was im Hintergrund alles passiert. Und es hat sich ja jetzt auch Gernot Döllner, der Audi-Boss, persönlich bei der Sportbild geäußert. Der weiß, großes Projekt, man geht Schritt für Schritt und er auch erst zuversichtlich. Wie siehst du die aktuelle Entwicklung bei Audi und auch wie bewertest du das, was da bisher passiert ist in der Formel 1?
Ja, was soll Döllner sagen? Soll er sagen, das ist eine Katastrophe, wir haben das schnellste Feuerzeug der Welt, wir haben mehr erwartet. Der muss ja jetzt irgendwie Mut machen und ein bisschen für positive Stimmung sorgen, der kann ja nicht sagen, was er vielleicht wirklich denkt. Im Prinzip ist der Auftritt von Audi ja fast ein Desaster, wenn man davon ausgeht, dass das ein Automobil-Luxushersteller ist, Premium-Hersteller, und das, dann will man natürlich keine brennenden Autos sehen und dann will man auch nicht sehen, dass ein Auto von zwei nur das Rennen starten kann. Das ist nicht das, was Audi von sich selbst erwartet und auch die Fans nicht oder auch die objektiven Betrachter nicht. Da muss jetzt wirklich was kommen. Aber das sage ich seit 3 Rennen und bisher ist noch nicht eingetreten. Mal gucken, was in Kanada machen. Also es wäre schon mal ein Fortschritt, wenn sie jetzt mal keine großen technischen Defekte hätten. Das wäre dann der richtige Schritt. Das ist das Mindeste, was ich erwarte.
Ja, die müssen einfach mal.
Und was die Power Unit betrifft, ja, die würden auch gerne, so wie Honda, jetzt nachrüsten dürfen durch die FIA-Regel. Und ist doch klar, dass die Politik machen und sagen, oh, da haben wir jetzt auch Probleme, damit da irgendeiner nachgibt und sagt, ja, dann schraubt noch ein bisschen am Motor rum. Also auch das nehme ich nicht ganz so ernst, sondern kommt eher aus der politischen Ecke.
Wobei man ja da einfach messen kann, ne? Und wenn du mit der Power Unit so und so 4% hinten bist, also mit dem Verbrennermotor, dann darfst du nachrüsten. Da brauchst du eigentlich nicht noch nebenbei ein bisschen.
Ja, wenn man das so genau messen kann. Und bisher habe ich aber nur gehört, dass Honda hinten dran ist. Aber von Audi hat mir noch keiner was erzählt. Deshalb glaube ich, das ist ein bisschen Politik.
Ja, also eigentlich sollen bis auf Red Bull Powertrains und Mercedes alle 2% mindestens weg sein und dann ein Update bringen für jetzt und eins für später. Ja, das wäre natürlich dann...
Ja, nochmal, irgendwo muss die Gleichmacherei ja aufhören. 2% ist jetzt nicht viel. Das erwarte ich als ganz normalen Leistungsabfall oder Leistungsvergleich. Wenn man Formel-1-Motoren baut, dann kann man gleich Mercedes oder wen auch immer alle bauen lassen, wenn man die Gleichheit haben will. Aber so ein bisschen Konkurrenzkampf muss ja auch da sein. Und wenn dann ein Hersteller ein bisschen schwächer ist auf dem Motorsektor, dann ist das eben so, dann muss er sich für die Zukunft was überlegen. Aber diese Gleichmacherei, die kann man auch übertreiben. Ein bisschen Wettbewerb muss sein.
Ja, das haben wir unter anderem übrigens auch auf der Nordschleife. Also da muss das machen mit den unterschiedlichen Fahrzeugkonzepten. Aber in der Formel 1, da bin ich bei dir, bin auch sehr kritisch. Aber ja, ich finde auch, der den besten Job macht, der muss halt dann auch vorne sein, auch wenn es dann halt langweilig ist. So ist halt eben, also sportliche Leistung muss dann auch belohnt werden. Und es ist ein technischer Sport, wer die beste Technik bringt und die besten Fahrer hat. Das, finde ich, hat die Formel 1 auch immer ausgezeichnet. Gut, Ralf, dann sprechen wir mal einen, der gerade ein bisschen andere Sorgen hat, also oder sich mit welchen rumschlagen muss, besser gesagt. Und zwar mit den Gerüchten, dass er noch in dieser Saison sein Cockpit verlieren könnte, Esteban Ocon. Da sind ja genau die Gerüchte aufgekommen, hat er sich auch sehr darüber beschwert, dass sowas natürlich Familie, Sponsoren und so alles drumherum, um ihn herum belastet. Was weißt du darüber? Wird er wirklich sein Cockpit verlieren oder ist das alles nur Gerüchteküche?
Also Komatsu, der Teamchef, hat das ja als Bullshit abgetan, aber das nehme ich weniger ernst als die Gerüchte, wenn man weiß, wo die herkommen oder wie fundiert die sind. Klar hat Ocon ein Problem. Behrmann nochmal, der glänzt gerade. Und Ocon hat man ja damals geholt, um Haas weiterzubringen. Aber eher Behrmann bringt Haas weiter und nicht der erfahrene Ocon. Natürlich geht man dann kritisch mit ihm um, hinterfragt ihn. Und ich kann mir sehr durchaus vorstellen, dass nächstes Jahr bei Haas eine andere Lösung gesucht wird. Ich meine, Günther Steiner hat ja auch beide Fahrer entsorgt, das wissen wir alle, Mick Schumacher, und es ist Formel 1 brutal, der wird nicht lange gezögert. Also ich halte die Gerüchte für sehr ernst, die Ocon betreffen, ob er dieses Jahr schon das Cockpit verliert, da bin ich mir nicht sicher. Da müsste er jetzt richtig abfallen und Mist bauen. Dann vielleicht, aber dann braucht man immer noch eine Alternative, die sehe ich im Moment noch nicht.
Eben, wenn du einen ersetzen willst, dann muss ich auch wirklich einen parat haben, der dann wirklich als Wunderkind schon wieder gilt, ne? Also der wirklich sehr viel
Vorsprung Wunderkind hat. Nicht, aber zumindest jemand, der solide seinen Job macht und der gegenüber Ocon halt eine Steigerung darstellt, und das ist das Problem. Wen nimmt man da? Ich sehe da keinen, wie gesagt.
Ja, behalten wir natürlich im Auge, was da passiert. Reife abschließend. Mick Schumacher fährt am Sonntag das Indy 500, Startplatz 27, ist noch ein aufgerückt, weil es eine Strafe gab. Also Michi meinte, der ist ja auch der Indycar-Bubble drin. Man kann auch von ganz hinten das Rennen gewinnen. Das ist schon mal in der Geschichte passiert. Was erwartest du von Mick Schumacher?
Also, wenn er ohne Probleme durchkommt, dann kann ein Top 10 Ergebnis durchaus realistisch sein. Und wenn er noch ein bisschen Glück dazu hat, dann geht es halt noch weiter nach oben. Aber Favorit ist er jetzt nicht, das ist auch klar. Da fehlt ihm die Erfahrung für. Und aber anscheinend kommt er mit Ovalkursen ganz gut klar. Er hat ja auch im Phoenix beim Training den 4. Stadtplatz rausgefahren auf dem Oval. Das fanden die anderen ziemlich beeindruckend fürs erste Mal. Also ich versuche es positiv zu sehen. Aber Indy, da kann ganz schnell was passieren. Du hast einen Unfall, verschuldet oder nicht, dann ist irgendwas am Auto. Also du brauchst schon viel Glück da, natürlich auch Übersicht und Talent. Das ist so ein bisschen wie im 24 Stunden vom Nürburgring. Indy 500 ist auch ein bisschen so, wie verhalte ich mich im Verkehr, wie viel Risiko gehe ich, wie dicht fahre ich auf und so weiter. Da braucht man halt Erfahrung für. Und ich denke, es ist immer noch das erste Jahr für Mick Schumacher und Lehrjahr. Man darf nicht zu viel erwarten, aber wie gesagt, wenn er keine Probleme hat und keine Fehler macht, halte ich Top 15, Top 10 Ergebnis durchaus für realistisch.
Sehr schön. Da soll es leider auch eventuell regnen. Das ist dann, fahren sie ja gar nicht erst beim Indy 500. Also hoffen wir, dass in Kanada ein bisschen was runterkommt für die noch vielleicht extra Würze und in Indianapolis das Rennen trocken bleibt, dass wir da die 3 Stunden auch am Sonntag erleben. Ralf, dann sage ich danke für deine Zeit und dann melden wir uns morgen früh dann mit dem Sprint-Qualifying wieder, wenn man Sprintwochenende. Bis dahin. Ciao.
Genau, zum Glück. Dann ist ein langweiliger freier Test, also Training, ein freies Training fällt dann mal wieder weg. Da muss man eigentlich dankbar für sein.